Er will noch am Anfang kurz beten.
Ja, Herr, ich danke dir, dass wir jetzt hier versammelt sein dürfen. Ich danke dir für die wunderbare Anbetungszeit, die wir schon haben durften. Und ich bete, dass jetzt auch diese Anbetung einfach bestehen bleibt in der Predigt, Herr, dass es eine Zeit ist, wo wir einfach ins Staunen kommen, wer du bist, Herr, und wie groß du bist, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du meine Worte gebrauchst, Herr, zum Segen, Herr, für jeden, der es hört. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt dich offenbarst, Herr, dass nicht wir etwas machen, sondern dass es du bist, von deinem Thron aus, der die Kontrolle hat über alles, Herr. Amen.
Amen.
So, also ich habe heute einen Text aus Markus mitgebracht, das ist im Kapitel 2. Also Markus Kapitel 2, Vers 1 bis 12. In letzter Zeit wieder so die Begeisterung gefunden, die Evangelien neu zu entdecken. Die letzten Jahre haben wir immer gedacht, da muss man was anderes lesen und was gibt es denn noch in der Bibel? Und letzter Zeit ist wieder so die Freude da, diese Geschichten, die ich ja schon aus der Kindheit kenne, wieder neu zu entdecken und zu verstehen. Und da habe ich heute eine mitgebracht, die mir wirklich ins Auge gesprungen ist, die mich so ja in Anbetung gebracht hat, als ich eigentlich erkannt habe, was da wirklich drinnen steht. Und es war wirklich so eine Offenbarung, wo ich aufspringen musste und Gott anbeten musste, weil es einfach so mich begeistert hat. Und ich hoffe, dass ich das ein bisschen mit euch teilen kann heute. Ja.
Markus
2, 1 bis 12. Ich denke, ihr kennt die Geschichte. Ich lese jetzt mal aus der Elberfelder Übersetzung vor. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein, also Jesus. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, so dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten, von vielen getragen. Und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten, Kind, deine Sünden sind vergeben. Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen, was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem, Gott? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten und spricht zu ihnen, was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder zu sagen, steh auf und nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus, so dass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Amen. Und das ist diese, ich glaube, so beeindruckende Geschichte, die aus dem Leben von Jesus stammt. Und das steht eben im Buch Markus und da recht am Anfang eben schon im zweiten Kapitel. Und das ist eine von vielen Geschichten, die wir da lesen, wenn man sich die ersten Kapitel so durchliest, wo Jesus eigentlich seinen Dienst begonnen hat in Galiläa, so am See Genezareth. Er geht da von Haus zu Haus in die Wüste raus, weil ihm die Menschen so folgen überall hin oder auf dem See ist er draußen, predigt vom Boot herunter. Also es ist so eine typische Geschichte eigentlich vom Beginn seines Dienstes, wo er unterwegs ist und die Leute kennen schon seinen Namen und kommen zusammen überall, wo er ist. Und Markus geht es eben in diesem Buch, was er geschrieben hat, diesem Evangelium, eigentlich vom ersten Satz an darum, Jesus darzustellen als der, der er ist. Er fängt an, jede Menge prophetische Worte aufzuzählen, wer denn der Christus ist, worum es denn sich handelt bei Jesus Christus. Und diese Geschichte, denke ich, zeigt eben einen ganz wichtigen Aspekt auf, ganz eine grundlegende Wahrheit, wer Jesus ist. Und das hat mich so berührt eigentlich, als ich das erkannt habe, was wirklich diese Kernaussage ist von dieser Geschichte, von dieser Botschaft. Also, wir lesen auch, dass es im Vers 1 im Kapernaum war, also diese Stadt. Jesus war dort schon bekannt. Wir wissen auch, dieses Haus, in dem er sich da aufgehalten hat, war vermutlich das Haus von Simon und Andreas, wo er zuvor auch schon jemanden geheilt hat. Also er war dort wohl immer wieder und das heißt auch in einer anderen Version von der Geschichte, dass es seine eigene Stadt war, Kapernaum. Also offenbar hat er einen starken Bezug zu dieser Stadt. Also das ist so ein bisschen das, worum es geht, wo wir uns befinden. Jetzt ist die Frage, worum geht es in der Geschichte? Wir haben verschiedene Personen, wir haben den Gelähmten, der gebracht wird. Ich denke, das ist immer der, der so im Mittelpunkt steht bei dieser Geschichte. Man kennt so den Gelähmten, der geheilt wird da, der durchs Dach kommt. Das sind so die Bilder, die man im Kopf hat bei dieser Geschichte. Aber der Gelähmte ist ja eigentlich nicht der Mittelpunkt, die Figur in der Geschichte. Er ist bloß die Person, mit der etwas gemacht wird, an der etwas geschieht, oder um ihn geht es nicht. Dann gibt es noch die Schriftgelehrten, die da zusammenkommen. Aber ich denke, auch um sie geht es nicht. Sie reagieren nur auf das, was gesagt wird. Ich denke auch nicht, dass die Freunde da im Vordergrund stehen, denn zum Ende der Geschichte, als der Gelähmte geheilt wird, werden sie gar nicht mehr erwähnt. Also die können auch nicht das Wichtige an der Geschichte sein. Also ich denke, es geht um die Identität von Jesus in dieser Geschichte. Es geht ganz klar um ihn. Er ist der Mittelpunkt von dieser ganzen Szene. Und in Vers 10 lesen wir, was ich eigentlich so als Botschaft hier rausgelesen habe. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Das ist das, was mir angesprungen ist. So. Der Sohn des Menschen hat die Macht, Sünden zu vergeben. Das ist, die Geschichte ist so voll, dass man das so, man sieht das so als ein Fakt drin, aber wenn man versteht, das ist es, was hier gesagt wird, darum geht es. Das ist diese Botschaft, die diese Geschichte vermitteln möchte. Dann geht einem so das Herz auf. Jesus, der Sohn des Menschen, er hat die Vollmacht, deine Sünden zu vergeben. Das will Markus hier eigentlich mit dieser Geschichte ausdrücken. Und das ist eine Geschichte oder ein Ereignis, das so wesentlich für Jesus sein Dienst ist, das gleich in drei Evangelien zu finden ist, nämlich in Markus, Matthäus und Lukas. Verschiedene Abweichungen noch drin, die ich auch erwähnen werde. Aber das ist eine Geschichte, oder die ganz wesentlich ist für seinen Dienst. Und diese Behauptung, dass er Sünden vergeben kann, dass er Gott ist, wie es heißt, nur Gott kann Sünden vergeben. Das ist auch der Grund, warum er dann angeklagt wurde. Ihm wurden jede Menge Lügen bei der Verhandlung aufgetischt, die alle nicht gehalten werden konnten. Alles hat man ihm angeschuldigt, bevor er ans Kreuz musste, was er getan hätte, und hat alles nicht funktioniert. Aber diese Wahrheit, dass er der Sohn Gottes ist, dass er wirklich Gott selbst ist, dafür wurde er dann schlussendlich bestraft. Dafür musste er schlussendlich ans Kreuz gehen. Also diese Wahrheit, die er hier selber zum Ausdruck bringt. Also das ist diese Botschaft. Der Sohn des Menschen hat die Macht, Sünden zu vergeben. Das ist eine zentrale Botschaft, die hier eigentlich am Anfang steht von diesem Evangelium. Wo das Kreuz erst am Ende kommt, so haben wir das Evangelium hier schon. Jesus kann deine Sünden vergeben. Aber das ist die Identität, die wir rauslesen aus dem Text. Und jetzt ist die Frage, welche Identität haben eigentlich die Personen in dieser Geschichte gesehen in ihm, in Jesus? Wir haben gelesen, da ist eine Volksmenge zusammengekommen. So, ich kann es noch einmal vorlesen. Im Vers 2 heißt es, und es versammelten sich viele, so dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Also was, warum ist diese Volksmenge zusammengekommen? Was war der Grund, warum sie dorthin gegangen sind zu Jesus? Und ich denke, sie kamen einfach aus Neugierde über diesen Menschen, von dem sie viel gehört haben. Jesus selbst sagt in Markus 6,34, als er dann das Brot und die Fische vermehrt, über diese Volksmenge, sie sind Schafe ohne Hirten, sie sind ein Volk, was niemand anführt, was niemand leitet, sie sind so im leeren Raum und gehen mal dorthin, mal dahin, und jetzt ist dieser Jesus gekommen, vorhin war es Johannes der Täufer, und sie schauen einfach mal, wer ist das denn, der macht große Sachen, vielleicht beeindruckt uns heute ja auch. Und auch in Markus Kapitel 8, Vers 27 bis 30 lesen wir, was diese Volksmenge eigentlich über ihn dachte. Ich lese das auch kurz vor. Und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi, und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, was sagen die Menschen, wer ich bin? Sie aber antworteten ihm und sagten, Johannes der Täufer und andere Elia, andere aber einer der Propheten. Also das ist so die Vorstellung dieser Menschen gewesen, dieser Massen von Menschen, die da kommen. Er ist einer der Propheten oder ist der Johannes, der wiedergekommen ist irgendwie. Und sie wussten gar nicht, wer Jesus eigentlich ist. Und das finde ich dann so beeindruckend, weil sie am Schluss Gott preisen. Aber sie haben immer noch nicht verstanden. Kapitel später wer Jesus eigentlich ist. Jesus offenbart sich ihnen durch das Wunder. Und doch am Schluss müssen die Jünger sagen, ja, sie denken, du bist Elia oder ein Prophet oder sonst wer. Aber sie denken nicht, du bist der Sohn Gottes, obwohl du es ihnen bewiesen hast. Und das ist so das, wo wir das Geistliche dahinter sehen müssen, wie Jesus selber zum Petrus antwortet. So, hier steht es jetzt nicht, wenn ich es richtig sehe. Aber Petrus wird gefragt, was er in Christus sieht, und er sagt ihm ganz gleich, du bist der Christus. Und Jesus sagt an einer Stelle, dass es eben eine Offenbarung von Gott ist, dass er es nicht selber sehen konnte. Und diese Menschen, die da zusammengekommen sind, die haben nicht erkannt, wer er ist. Die sind einfach mal gekommen, um zu sehen und zu beobachten, und sind dann wieder gegangen. Sie haben Gott die Ehre gegeben für die Heilung, aber sie haben nicht erkannt, dass es Gott selber war, der vor ihnen geredet hat. Es ist an ihnen vorbeigegangen. Also diese Volksmenge, die hat die Identität nicht wahrgenommen von Jesus, dem Menschensohn. Dann gibt es die, ich nenne sie mal die geistlichen Leiter. In der Lukas-Version von der Geschichte steht im Kapitel 5, Vers 17, dass die Pharisäer, Schriftgelehrten, bis aus Jerusalem gekommen waren. Und wenn man sich anschaut auf einer Karte, wie weit das entfernt ist, dann ist das beeindruckend, dass sie eigentlich aus dem ganzen Reich da zusammenkommen, um Jesus zu sehen und zu hören. Also da sind ganz verschiedene Leute, hochrangige Leute gekommen, geistliche Leiter, um sich anzuhören, was er zu sagen hat. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum sind sie gekommen und was hat sie eigentlich bewegt? Haben sie in ihm den Christus gesehen oder was war der Grund für ihr Kommen? Und ich glaube, sie waren dort, um ihn auf gewisse Weise bloßzustellen. Er war ihre Konkurrenz. In Markus 1, 22 lesen wir, also kurz bevor diese Geschichte stattfindet, in Markus 1, Vers 22, und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Also Jesus ist schon vorher, bevor er hier in Kapernaum war, umhergegangen in die Synagogen und hat dort gelehrt, und er hat sich quasi als ein geistlicher Leiter herausgestellt, jemand, der Vollmacht hatte im Gegensatz zu den Schriftgelehrten und Pharisäern und so weiter. Also die waren hier im Konkurrenzkampf mit ihm. Die haben gemerkt, die Leute sind von ihm beeindruckt und gelangweilt wahrscheinlich bei ihnen, weil da nichts passiert und sie immer das Alte hören, aber das Neue, das Befreiende, was Jesus gepredigt hat, war dort nicht vorhanden. Also diese Leute, die eigentlich die Hirten sein sollten von dieser Volksmenge, die sind eigentlich noch schlimmer dort oder mit schlimmerer Haltung hergekommen als die Volksmenge. Die Volksmenge, die war ahnungslos, aber die geistlichen Leiter, die waren gegen ihn. Die haben eigentlich darauf gewartet, ihn hier fallen zu sehen. Wie hier steht, saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in den Herzen, was redet dieser so? Er lästert. Sie haben also gegen ihn gearbeitet. Sie waren nicht dafür, dass er jetzt hier gute Dinge tun kann, sondern sie wollten gegen seinen Dienst sein. Und das ist auch das Beeindruckende, diese geistlichen Leiter, diese Menschen, die eigentlich das Wort kennen, die Gebote kennen, die eigentlich wissen sollten, dass der Messias kommt, von denen steht nichts, dass sie Gott priesen. Als der Gelähmte aufstehen konnte, als Jesus ihn geheilt hatte, da pries bloß die Volksmenge ihn. Aber die schriftgelehrten Pharisäer, die priesen Gott nicht, die gaben Gott nicht die Ehre dafür. Das lesen wir in der Matthäus-Version, Kapitel 9, 7 bis 8. Dort steht bloß, die Volksmenge verherrlichte Gott. Aber die Schriftgelehrten, sie verherrlichten Gott nicht. Die waren wütend, die waren aufgebracht. Die wollten ihn umbringen. Sie haben Pläne gemacht gegen ihn. Sie haben nicht gesehen, was Gott da tun will. So ist das eigentlich verdreht. Die geistlichen Leiter sind die, die geistlich tot sind, krank sind. Und dann kommen wir mal zu dem Gelähmten. Der ist auch interessant, weil so wenig eben über ihn drinnen steht. Es steht bloß hier, und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten, von vielen getragen. Und dann steht noch, was Jesus zu ihm sagt: Kind, deine Sünden sind vergeben. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus. Ja, das ist alles, was über den Gelähmten drin steht. Es steht nicht drin, in welcher Haltung er gekommen ist. Steht hier in dieser Geschichte auch nicht, in welcher Haltung er gegangen ist. Aber ich denke, wir sehen trotzdem sein Herz, weil er ließ sich hintragen von seinen Freunden und er war Jesus gehorsam. Die Schriftgelehrten, die Einfluss hatten, Macht hatten, die haben sich über ihn lustig gemacht, die waren in einer offenen Konfrontation, aber er hat auf Jesu Worte gehört, steh auf, nimm dein Bett, und der Gelähmte ist aufgestanden und war Jesus gehorsam. Also ich denke, er hat sich hier richtig entschieden. Er hat widerstanden diesen Lästerungen, er ist nicht auf der Seite derer gestanden, die viel und einflussreich waren, sondern er war auf der Seite von Jesus. Er ist aufgestanden, vertraute auf seine Worte. Und dann in Lukas 5,25 lesen wir, dass er, als er zu Hause war, Gott verherrlichte. Also es kam tatsächlich eine Veränderung in sein Herz hinein, von der wir jetzt hier in dieser Version der Geschichte nichts lesen, aber in Lukas steht das noch geschrieben. Also dieser Gelähmte durfte an diesem Tag verändert nach Hause gehen und Gott verherrlichen. Aber jetzt kommen wir mal zu den ganz interessanten Personen. Das sind diese vier Freunde, die mich auch so beeindrucken, weil sie eigentlich das taten, was Hebräer 4,16 uns sagt. Dort lesen wir, dass wir freimütig vor den Thron Gottes erscheinen sollen. Das ist unser Auftrag, einfach in die Herrlichkeit Gottes zu gehen und freimütig zu sein. Nicht irgendwie zurückhalten oder sonst etwas, sondern einfach, Gott, hier bin ich und ich möchte dich anbeten, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und ich sehe das so in diesen vier Freunden, die sich einfach auf den Weg gemacht haben mit ihrem gelähmten Freund oder vielleicht war es auch ein Verwandter von irgendjemandem, ich weiß es nicht. Aber sie gingen einfach mit ihm und sie wollten mit ihm da durchbrechen zu Jesus. Und es steht so spannend drinnen, dass Jesus, in Vers 5 steht, und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten. Also er sah den Glauben der vier Freunde, die gekommen sind. Er sah nicht auf den Glauben des Gelähmten, der da Heilung brauchte, sondern die, die ihn gebracht haben, die hatten den Glauben. Und deswegen hat Jesus eingegriffen. Deswegen war er bewegt von dieser Situation. Und diese vier Freunde, sie werden nicht Jünger genannt, aber ich glaube, genau das waren sie. Sie waren wie Jünger Jesu. Sie hatten genau diese Aufgabe, die sie gemacht haben. Sie haben einen bedürftigen Menschen zu ihm gebracht. Jemand, der nicht von selber zu Jesus gehen konnte, haben sie zu Jesus geführt. Sie haben diesen Dienst eines Jüngers getan und durften dann diese Rettung dieses Menschen erleben. Und da sehen wir auch, wie Jesus diese Menschen, diese vier Freunde gesehen hat, weil der Gelähmte, der empfang überraschenderweise, sage ich jetzt mal, diese Sündenvergebung, der empfang dieses Heil für sein Leben. Aber die vier Freunde, die hatten den Glauben, die haben von Jesus nichts erhalten, weil ich denke, dass sie schon in dieser Beziehung mit Gott waren. In dieser Beziehung, wo diese, ich sag mal, Sündenvergebung im ganz nicht so theologischen Sinne schon vorhanden war, dass sie schon ein Leben mit Gott hatten. Ja, das waren Menschen wirklich, die vom Glauben geprägt sind. Ich nenne sie jetzt mal die geistlichen Leiter an diesem Ort, oder die wahren geistlichen Leiter, die sind im Hintergrund versunken. Geschämt haben sie sich wahrscheinlich nicht, hätten sie aber sollen. Aber diese vier, die sind aufgestanden und die sind vorgegangen und waren eigentlich geistliche Vorbilder für diese ganze Menge an Menschen, die dort war. Und das zeigt mir so, diese vier Freunde, die haben sich auf den Weg gemacht, oder die haben das Dach da abgedeckt und sich eigentlich ja lächerlich gemacht. Was ist, wenn er nicht geheilt wird, oder? Dann sind sie die Verrückten, die da jemanden runtergelassen haben und die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben und die haben ihren ganzen Einsatz darauf gesetzt, dass Jesus eingreift, dass Jesus der ist, der sagt, er ist und dass er heilen kann. Und das beeindruckt mich so. Sie sind einfach auf den Weg gegangen und haben, obwohl es so schwer war, alles auf sich genommen, Jesus zu begegnen. Und wir haben es so leicht, denke ich. Es gibt diesen Spruch nur, wir sind bloß ein Gebet von Jesus entfernt oder von Gott entfernt. Und wie oft machen wir uns auf den Weg? Wie schwer tun wir uns, diesen einfachen Weg manchmal zu gehen? Also bin ich beeindruckt davon, was sie auf sich genommen haben. Für jemand anderen. Es war ja nicht für sich selbst, sondern für ihren Freund. Ja, das, denke ich, können wir von Ihnen lernen aus dieser Geschichte, dass Sie den Umständen zuwider einfach sich auf den Weg zu Jesus gemacht haben. Sie hatten dieses Ziel und ich denke, Jesus hat Sie mehr beschenkt, als Sie sich das selbst erwartet haben. Nicht bloß, dass er geheilt wurde, sondern er wurde errettet, er wurde in eine neue Beziehung mit Gott gebracht. Und so sehen wir, dass manchmal Menschen auf uns angewiesen sind, so wie der Gelähmte seine Freunde brauchte. Und so sollen wir auch, denke ich, für andere einstehen. Das ist unser Dienst, andere zu Jesus zu bringen. Und was lernen wir jetzt eigentlich über Jesus in dieser Geschichte? Was ich so spannend finde, Jesus sagte ihnen das Wort, er lehrte sie. Das haben wir auch in der anderen Geschichte, die ich schon erwähnt habe, mit der Vermehrung der Brote und der Fische, wo Jesus über die Volksmenge sagt, dass sie ohne Hirte sind. Dort fängt er auch an, direkt sie zu lehren nach dieser Aussage. Also er sieht, sie brauchen Hilfe, sie brauchen Unterstützung, er fängt an zu lehren. Und auch so, hier in diesem Haus in Kapernaum, fängt er an, sie zu lehren und ihnen das Wort zu verkünden. Er fängt nicht an, irgendwie für Kranke zu beten oder irgendwie zu sagen, du brauchst Sündenvergebung, ich vergebe dir jetzt mal oder sowas. Also er geht nicht auf die scheinbar dringendsten Nöte ein, sondern er erzählt ihnen einfach die Worte, die ihnen Leben bringen können. Aber die Frage ist, wie reagiert eben die Volksmenge darauf? Jesus macht nicht alles vor, sondern er erwartet auch, dass die Herzen mitgehen der Menschen. Und Jesus ist da ganz spontan, oder? Er lehrt da und er wird da ganz lange wahrscheinlich gelehrt haben, aber einfach spontan unterbricht er seine Lehren da und zeigt ihnen eigentlich das, was er ihnen sagt, oder? Und er nutzt die Gelegenheit, dieses Thema auch nicht bloß Heilung anzusprechen, sondern eben auch, wer er ist. Deine Sünden sind vergeben. Ich frage nicht, was er da gelehrt hat, aber ich bin mir sicher, es wird zu dem gepasst haben, was er gesagt hat. Er wird nicht einfach irgendetwas gelehrt haben über den Zehnten und dann mit der Sündenvergebung angefangen haben, sondern ich denke, er wird das gebraucht haben, diese Situation genutzt haben, weil es gerade an der Zeit war, um sein Wort, was er geredet hat, zu unterstützen. Und Jesus war nicht alleine, sondern wir sehen eigentlich wie Gott der Vater und der Heilige Geist hier zusammenwirken. In der Lukas-Version von der Geschichte steht, dass die Kraft des Herrn da war, damit er heilte. Also Jesus hat nicht aus sich heraus einfach etwas gemacht, sondern es war die Kraft Gottes, die ihn geleitet hat, die der Vater vom Himmel aus, der hier jetzt was tun wollte. Und Jesus ist darauf eingegangen und hat sich eins gemacht mit dem Willen des Vaters. So wie Jesus auch in Johannes 17, Vers 4 betet. Ich schlage es kurz nach. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und dieses Werk, das bezieht sich meiner Meinung nach nicht bloß auf das Kreuz, sondern es bezieht sich auf seinen ganzen Dienst. Es bezieht sich darauf, eben an diesem Abend diesen Gelähmten zu heilen, diesen Gelähmten ja ein neues Leben zu schenken. Das war eigentlich ein Einssein mit dem Vater, was Jesus hier erlebt hat, was Jesus hier getan hat, war, dass er den Vater offenbart hat. Der Vater hat Jesus gesandt, um diesen Menschen zu retten, diesen Menschen Heilung zu bringen. Also wir lernen über Jesus, dass er nicht aus sich heraus bloß handelt, sondern dass er handelt, so wie es der Vater tut, so wie er den Vater handeln sieht. Und wir sehen eben ganz zentral in dieser Geschichte, Jesus, der Menschensohn, hat diese Macht, Sünden zu vergeben. Die Heilung, Heilungswunder lesen wir viele, aber ich denke, die Geschichte ist gerade deshalb so besonders, weil vor dieser Heilung diese Vergebung der Sünden, diese Beziehung mit Gott wiederhergestellt wird. Und Jesus ist eben klar, seine Botschaft war klar. Jesus hat sich nicht versteckt. Die Volksmenge hat eigentlich eine klare Botschaft bekommen. Jesus hat nicht gesagt, ja, ich habe jetzt irgendwas gesagt und ihr wisst ja nicht, was da passiert ist oder so, sondern er hat gesagt, ich habe ihm die Sünden vergeben und jetzt heile ich ihn, damit ihr seht, dass das wahr ist. Und das hat er getan. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. und er stand auf, nahm sogleich das Bett und ging vor allen hinaus. Also es war so überdeutlich, deutlicher hätte er es gar nicht formulieren oder machen können, oder? Die Botschaft, die Jesus gebracht hat, auf diese Zweifel der Schriftgelehrten hin, sie haben ja gezweifelt auf seine Worte hin und deswegen hat er es gemacht. Seine Botschaft, seine Antwort auf diese Zweifel war eigentlich sehr deutlich. Und doch haben sie ihm nicht geglaubt. Und kommen wir zu der Frage, was lernen wir dann über uns als Menschen? Und ich denke, es ist offensichtlich, die Volksmenge ist zusammengekommen, um sich die Worte anzuhören. Nur die vier sind gekommen, wirklich um Gott zu begegnen, um wirklich etwas Veränderung zu erfahren. Die einen sind gekommen und haben die Geschichten gehört, die neuen Interpretationen oder die krassen Aussagen von Jesus so, wo dann der Schriftgelehrte am nächsten Sabbat wieder korrigieren muss, was Jesus gesagt hat und so weiter. Also die haben sich gedacht, wow, spannend. Und da ist es stehen geblieben für die große Menge. Sie haben nicht viel erwartet. Das ist so, wie wenn wir eine Predigt hören, die Bibel aufschlagen und die Geschichten lesen und erwarten, dass sie uns vielleicht helfen, gewisse Situationen besser zu meistern oder die richtigen Worte für jemanden zu finden. Aber was erwarten wir eigentlich? Erwarten wir, dass Gott wirklich lebendig antwortet auf unser Herz, dass er in unsere Situation hineinspricht, oder erwarten wir bloß Worte, nette Ratschläge und etwas Gutes, wo wir uns besser fühlen? Und wann geben wir Gott die Ehre, habe ich mir gefragt, wenn er Großes tut, oder geben wir Gott eigentlich immer die Ehre? Die Volksmenge, die ist bloß hingekommen, um coole Worte zu hören, um was Spannendes mitzunehmen. Aber erst als Gott sich offenbart hat, haben sie angefangen, hier Gott die Ehre zu geben. Davor war es einfach so, ja, nett, was du erzählst, aber gut, wir hören dir mal weiter gespannt zu, der Abend ist noch lang. Da war keine Gottesfurcht vorhanden, bevor Gott nicht sich offenbart hat auf eine übernatürliche Art und Weise. Und wir sollten nicht auf Gottes Wirken warten oder reagieren bloß darauf, sondern wir sollten Gott die Ehre geben, die wir wissen, die ihm zusteht. Wir sollten schon vorher in diesen Lobpreis gehen, schon vorher diesen Glauben haben, eben wie die den Gelähmten gebracht haben, was ja auch schon eine Form von Lobpreis ist. Nicht bloß darauf warten, dass was geschieht und dann das gleich wieder vergessen und am nächsten Tag wieder die Geschichten anhören und nicht auf die Idee kommen, ja, dass es mich vielleicht selber betrifft oder so. Also in welcher Beziehung zu Jesus stehen wir? Was erwarten wir eigentlich? Wir haben jetzt ganz verschiedene Personen gesehen, die Freunde, die im Glauben gekommen sind, die erwartet haben, Jesus ist jemand, der heilt, Jesus ist. Was sie genau geglaubt haben, wissen wir natürlich nicht, aber sie haben geglaubt, dass er von Gott gesandt ist, dass er ihnen helfen kann, weil sonst hätte Jesus nicht gesagt, ihr habt Glauben, oder Glauben ist nicht ein esoterischer Glauben, sondern Glauben ist ein echter Glauben, sonst hätte Jesus das nicht so gesagt. Oder sind wir wie die Volksmenge, die gar nichts erwartet, die einfach bloß zuhört, oder sind wir sogar Gott im Weg, wie die Schriftgelehrten, die eigentlich sich selber vor Gott stellen wollen, die selber im Mittelpunkt stehen wollen und ihre Meinungen und Gedanken weitergeben wollen und nicht bereit sind, die Veränderung, die Gott reinbringen will, zuzulassen. Also, wen sehen wir eigentlich in Gott? Wen sehen wir in Jesus, wenn wir zu ihm kommen? Ist er wirklich dieser Menschensohn Jesus, der unsere Sünden vergibt? Weil wenn wir das wirklich erkennen, was das eigentlich Gewaltiges heißt, er vergibt Sünden, er hat diese Macht über Leben und Tod, über Ewigkeit, kommen wir in einer ganz anderen Haltung zu ihm. Dann kommen wir mit den Kranken, dann kommen wir mit unseren Sorgen und Hoffnungslosigkeiten zu ihm und erleben, wie er reinkommt, auf seine ganz eigene Art. Nicht bloß die offensichtliche Heilung, sondern auch das wirklich das Innere, das, was wirklich wichtig ist. Und um noch ein bisschen in der Geschichte zu bleiben, oder im Neuen Testament, diese Geschichte hier ist ja nicht bloß für sich zu sehen, sondern sie hat tatsächlich auch eine gewisse Tradition, sie wird wieder aufgegriffen, denke ich. Es ist nicht was Einmaliges, was einfach so passiert ist, sondern wir sollen wirklich daraus lernen und die Gemeinde hat auch daraus gelernt im Neuen Testament. Und der Dienst Jesus ist auch ein Vorbild für unseren Dienst. Jesus hat verkündigt Und als der Kranke zu ihm gebracht wurde, hat er dem Kranken geholfen, er hat ihn geheilt. Und auch die Jünger wurden von ihm ausgesandt. In Markus 6, 7 bis 13 schickt er sie hinaus, dass sie gehen sollen, Teams von zwei Leuten immer, und dann sollen sie auch die Kranken salben mit Öl, dass sie gesund werden, und sie sollen predigen, also genau diesen Dienst tun, den Jesus hier getan hat an dieser Stelle, den hat er seine Jünger beauftragt, dasselbe zu tun. Und dann geht's weiter in Jakobus 5, 14 bis 16. Da steht auch noch, so, schauen wir mal, Jakobus ist. Also Jakobus 5, Vers 14 bis 16 schreibt er, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Also hier im Jakobusbrief wird eigentlich genau diese Geschichte von Jesus nochmal aufgegriffen, dieses Prinzip. Da ist jemand krank, die Ältesten der Gemeinde sollen kommen und ihn mit Öl salben, so wie Jesus auch die Jünger beauftragt hat. Und das Gebet des Glaubens, also Glauben, so wie ihn die Freunde hatten, wird den Kranken retten. Er wird ihn nicht gesund machen bloß, sondern ihm werden begangene Sünden vergeben werden und dann wird er heil werden. Das steht hier. Das ist genau das, was dem Gelähmten passiert ist. Das lesen wir hier in Jakobus. Also es ist nichts Einmaliges, sondern es ist etwas, was sich durch die ganze neutestamentliche Gemeinde durchzieht, dass wir die Kranken zu Jesus bringen sollen, dass sie Rettung und Heilung erfahren werden. Und damit ist das natürlich auch für uns relevant, dass wir Menschen zu Jesus bringen, die krank sind, die schwach sind und erwarten dürfen, dass sie nicht bloß heil werden, sondern dass sie auch gerettet werden durch eine Begegnung mit Christus. Weil Christus die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Noch ein paar abschließende Worte oder Gedanken. Jesus offenbart sich dem, der mit Glauben kommt. Also, sie haben den Kranken zu ihm gebracht im Glauben und Jesus hat sich offenbart als der, der die Sünden vergibt. Und danach hat er sich auch erbarmt über ihn und ihn heil gemacht. Er hatte Mitleid mit seiner Krankheit und jetzt konnte er wieder gehen. Und ich denke, Jesus handelt auch heute noch so und ihm nachfolgen ist nicht nur hören, sondern es ist auch erleben, wie Gott ist. Er beweist seine Autorität heute noch auf diese Weise. Und die Frage ist, erwarten wir dies, oder? Sind wir bloß Leute, die erwarten, dass Gott mal zu uns redet so ein bisschen, oder erwarten wir wirklich, dass Veränderung in unser Leben kommt? Erwarten wir wirklich, dass Gott sich Ungläubigen offenbart? Aufgrund unseres Glaubens, oder? Der Gelähmte wurde nicht erwähnt mit seinem Glauben, sondern es waren die Gläubigen, es waren wir, die den Glauben haben sollen, auf den Jesus antwortet. Und so möchte ich uns alle ermutigen, diesen Dienst weiterzumachen und die Kranken zu Jesus zu bringen, dass sie Heilung und Rettung erfahren dürfen. Amen. Amen.